Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Ja, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio und zwar ist es der liebe Jan Gebhardt. Liebe Grüße, Jan. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Ich freue mich.
Und zwar ist Jan seines Zeichens KI-Experte. Ja, jetzt nennen sich natürlich ganz, ganz viele Menschen KI-Experte, aber ich weiß, dass Jan nicht nur Theoretiker ist, sondern vor allem Anwender ist. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bei mir bist und ja, wir uns so ein bisschen über das Thema künstliche Intelligenz austauschen, künstliche Intelligenz vor allem im Agenturkosmos und ja, was die künstliche Intelligenz alles ja so bewirkt in unserer Branche.
Ja,
schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja, wie du schon sagst, ne, KI ein Thema, über das ja kaum einer spricht heutzutage. Also ich weiß ja nicht, aber ich finde es wichtig, dass auch mal so Randthemen bedient werden. Ne, Spaß beiseite, klar, in aller Munde, völlig zu Recht. Es ist ja nicht nur, dass jetzt ein schönes neues Tool kommt, sondern es kommt ja auch irgendwie damit ein Paradigmenwechsel einher.
Und definitiv. Ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr groß diskutiert aktuell das Thema in aller Munde. Aber vielleicht ganz kurz, stell dich doch mal kurz vor, damit unsere Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen, wer du bist und warum du eigentlich heute auch hier als KI-Experte bist.
Ja, also ich bin Jan Gebhardt. Ich habe vor anderthalb Jahren zusammen mit der Katharina Engfer den Blauen Pfau gegründet. Wir sind eine Marketingagentur, / Kreativagentur, die sich ja an der Schnittstelle zwischen Menschen und Marken bewegt, also auch ganz ähnlich wie ihr. Wir sind ein wenig HR-lastiger, würde ich sagen, und wir haben uns irgendwann mal ja auf die Tafel geschrieben, dass wir eben ja auch diesen progressiven Schritt immer mitgehen und nicht Marketing so betrachten. Es gibt eine Anzahl von Kanälen und die bespielen wir, sondern immer schön nach vorne blicken. Und da kamen wir eben um die KI nicht drumherum, um es mal so zu sagen.
Und KI ist jetzt sozusagen dein Thema. Damit hast du dich viele Jahre auseinandergesetzt. Warum kam es überhaupt dazu? Also was war für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, so ja, boah, KI, da stürze ich mich jetzt rein?
Ich glaube, ich arbeite mein Leben lang schon im Marketing und die Dinge, die mich immer angetrieben haben, waren geniale Ideen, waren geile Kampagnen, waren einfach dieses Versuchen, anders zu sein. Und dahinter steckt eine große Neugier. Ich muss da auch immer an so ein Zitat von so einem alten Prof denken, der hat mal gesagt, der Mensch, der wird nur von zwei Dingen motiviert. Das eine ist Neugier und das andere ist Faulheit. Und da gehe ich irgendwie mit, weil man versucht sich ja auch im Geschäftsleben das Leben so einfach wie möglich zu machen, Probleme so einfach wie möglich zu lösen. Und da war mein Antrieb eigentlich schon immer, nicht ein Problem nach Schema F zu lösen, sondern erstmal sich das Problem anzuschauen und dann zu überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt gelöst und zwar auf eine möglichst smarte und effiziente Weise. Und als dann die KI, sagen wir mal, gesellschaftsrelevant wurde, als es wirklich jeder kannte, das war so ein Moment im Leben, den hatte ich tatsächlich noch nicht oft, aber da war sofort klar, okay, hier passiert was. Es war mindblowing und als man die ersten Ergebnisse so gesehen hat, da war man wirklich so, ja, man stand mit offenem Mund da und dachte, das wird alles verändern. Also so war das in meiner persönlichen Erfahrung.
Jetzt ist es ja so, was ja die meisten nicht wissen, ist, dass ja KI nicht erst ein Thema von einem Jahr oder zwei Jahren ist, sondern das ist ein Thema, was sich ja schon seit Jahrzehnten, ne, also die Karten sozusagen in unserer Gesellschaft befindet, oft halt eben unter dem Radar. Ne? Und du sagst ja gerade, es gab an dem Moment irgendwann, als KI gesellschaftsfähig wurde. Und ich glaube, das, was wir hier erfahren, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Aber nochmal zurück, war das auch so der Moment, wo du dann gemerkt hast, dass sich ja durch die KI das komplette Spielfeld verändert, also jetzt gerade im Marketing?
Ich glaube, es gab zwei ausschlaggebende Punkte. Der erste, da habe ich verstanden, was KI ist. Es ging damit los, dass, ich weiß nicht, die meisten werden sich erinnern, hat man in verschiedenen Messengern hat man Vorschläge bekommen für Nachrichten, die man eben darauf antworten kann. Fand ich erstmal irgendwie suspekt, woher jetzt dieses Tool oder dieser Messenger weiß, was ich darauf antworten soll. Konnte ich mir dann aber so noch erklären. Klar, ne, du hast verschiedene Patterns und ja, hast eine große Datensammlung. Da fand ich es jetzt schon eher trivial, dass das passieren könnte. Da habe ich kapiert, okay, das ist also KI. Und dann, ja, einige Jahre später war es dann dieser Moment, als dann dieser, ja, bevor der Medienrummel so angefangen hat um ChatGPT, ich habe das Tool entdeckt, habe damit experimentiert und ja, ich weiß es noch ganz gut. Da habe ich, es war kurz vor Weihnachten 2023, habe ich einfach so kleine Weihnachtsgeschichten generiert. Vor Weihnachten habe ich die ein paar Freunden geschickt und alle haben dann so geantwortet, das ist ja super, was du dir für Mühe jetzt hier machst, ne? Auch noch so personalisiert. Ne? Und also keiner wusste davon. Und ich habe mir natürlich auf der einen Seite gedacht, ja, schon krass, die glauben das alle. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch so ein bisschen schlecht gefühlt, ne, weil ich war ja nicht der Urheber oder der Autor der Geschichten. Aber da war klar, okay, wenn so eine kognitive Intelligenz auf einmal stattfindet vor deinen Augen, dann ist es etwas, was nicht nur die Marketingbranche aufwühlt, sondern wirklich alle Branchen und Dimensionen, die wir so haben hier.
Also das Spielfeld aller Branchen verändert. Ne? Ich glaube, also in der Medizin ist es ja schon sehr, sehr lange so. Ne? Also das ist ja gerade zum Thema automatisiert und autonomes Operieren. Mhm. Ich glaube, da ist die KI ja auch schon viel, viel ja, präsenter als im Marketing. Ne? Im Marketing an sich ist es ja eben jetzt erst seit ein, zwei Jahren, sage ich jetzt mal, wo es dieses Gesellschaftsfähige danach wurde, ja auch so gehypt, weil es halt einfach ist. Ne?
Mhm. Ja.
Einfach auch für den Anwender einfach. Ne?
Ja, genau. Genau. Es ist jetzt für den Endanwender ist es einfach und
greifbar.
Und genau, und total intuitiv auch. Und warum es vielleicht erst in der Medizin war, ich weiß es nicht, aber mein Gedanke dazu wäre, dass die Forschung ja eigentlich die KI hervorgebracht hat. Es war nicht Google, es war nicht Apple. Vielleicht haben die auch ein paar Leute, die daran geforscht haben, will ich denen gar nicht absprechen. Aber dieses, man sagt ja so Computer Science, das sind eigentlich das Forschungsfeld, was KI hervorgebracht hat.
Jetzt ist es ja so, also ich weiß, bei euch ist es ja ähnlich wie bei uns, arbeiten ja sehr stark im Mittelstand, ne? Also mit Mittelstandsunternehmen und ja auch viele der Zuschauer und der Zuhörer sind ja eben Mittelstandsunternehmen, KMU. Und was ich oft erfahre oder mitbekomme ist, dass es doch auch da noch nicht so 100% angekommen ist. Also viele sehen das als sogenanntes Tech-Spielzeug an.
Ja,
ich weiß noch damals, als gesagt wurde, ja, Internet, ja, geht auch irgendwann mal vorbei. Sie sind das jetzt hier mit KI. Also ich sag mal, wir beide wissen, dass das definitiv kein Tech-Spielzeug ist. Aber wie gehst du mit solchen, ja, Mythen oder Denkfehlern um, die Kunden vielleicht auch haben?
Ja, ist eine interessante Frage, weil man sich als Marketingagentur das zum einen natürlich nicht ganz uneigennützig zunutze machen kann. Ne, man kann schneller Ergebnisse liefern und auf der anderen Seite will man seinen Geschäftspartner natürlich auch nicht alleine lassen. Ne? Man muss ja auch irgendwie dann so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Klar, wir sind jetzt hier als Marketingagentur nicht die KI-Vertreter schlechthin, aber wir haben, glaube ich, einen schnelleren Draht, können agiler reagieren, können Tools schneller einführen und damit haben wir halt schon diese Learnings gemacht, dass eben Prozesse automatisiert werden können, dass einfach Dinge schneller gehen und klar, wir müssen jetzt keine KMUs missionieren dazu, aber zumindest mal immer wieder den Appell geben, hey Leute, wenn ihr das als Tool oder ja, wie hast du es genannt, so als kleines Gadget, so ja, mal ganz nett, wenn ihr das als solches betrachtet und diese ja leichte Aversion gegen so eine riesige Technologie habt, dann ja, dann sind wir vielleicht in 5 Jahren nicht mehr Partner, um es mal so hart zu sagen. Ne?
Ja, ich sag mal, du hast es vorhin auch Paradigmenwechsel genannt. Ne? Ich sag mal, Paradigmenwechsel gab es ja in unserer Geschichte immer wieder. Ne? Also industrielle Revolution, irgendwann kam die digitale Revolution, das Internet. Siehst du das eben gleichwertig, wie so ein Wechsel, so ein Paradigmenwechsel zur industriellen Revolution, digitalen Revolution? Ist das jetzt eine Revolution der künstlichen Intelligenz oder?
Es ist definitiv auf der Ebene, wenn nicht sogar ein Stück weit drüber, auch wenn ich jetzt nicht das Wissen habe zur industriellen Revolution, kann man sagen, dass diese Entwicklung, die gerade stattfindet, die findet nicht linear statt. Es war ja immer so, man konnte die Entwicklung einigermaßen mitgehen, auch mit der Zeit. Ne? Es wurde dann schon adaptiert und akzeptiert. Es hat zwar gedauert, aber irgendwann war es da. Ich sage es nicht despektierlich, jede Oma, jede Opa hat mittlerweile ein Smartphone, kann das einigermaßen bedienen und das ist eine tolle Sache. So, und mit KI erleben wir aber eine exponentielle Entwicklung. Und was eine exponentielle Entwicklung ist, das können wir mit unserem Verstand gar nicht nachvollziehen. Und ich sehe es schon jetzt im Vergleich zu vor Ende 2023. Wenn ich damals die Ausgabe angeschaut habe und wenn ich die mit heute vergleiche, es sind Welten. Und das sind nicht nur diese Textausgaben, sondern es zieht sich dann auch Bildgenerierung, Videogenerierung, auch Coding automatisiert. Es nimmt eine Geschwindigkeit auf und es ist nicht davon auszugehen, dass es eben bremst, sondern es geht jetzt erstmal so weiter.
Also du sagst ja auch gerade, ne, es ist nicht linear, diese Entwicklung, sondern sie ist exponentiell. Und ich glaube, genau das ist das, was vielen auch Angst bereitet, dass es eben so schnell voranschreitet, dass man es gar nicht mehr greifen kann, gar nicht mehr überblicken kann. Zumindest jetzt der Laie es ganz, ganz schwer überblicken kann. Ich war vor kurzem in einer Diskussion mit einem Kunden, der zeitgleich auch Zukunftsforscher ist. Und der hat mir diese exponentielle Entwicklung mal am Beispiel eines Schachbretts erklärt. Wenn du anfängst, ein Schachbrett im ersten Feld ein Reiskorn zu legen und verdoppelst immer die Menge von jedem einzelnen Reiskorn, sind ja 64 Felder, glaube ich, beim Schach, kommst du irgendwann mal am Ende auf eine Summe von mehreren Millionen Reiskörnern. Und das ist das, was eigentlich eine exponentielle Entwicklung darstellt. Und die Frage ist, auf welchem Feld sind wir gerade? Sind wir bei Nummer 4? Sind wir bei Nummer 8? Wo sind wir gerade? Und wo endet das Ganze? Ne?
Genau, das ist die, das ist, glaube ich, die Gretchenfrage der ganzen KI-Geschichte. Es gibt Forschungen, es gibt Prognosen, die sagen, wir sind in ungefähr 2 Jahren an einem Punkt, wo wir als Menschen nicht mehr weiter forschen können, weil es künstliche Intelligenzen eben besser können. Also die Forschung ist autonom übernommen worden von der KI. Dann fragst du dich natürlich als Mensch, okay, also wir sind jetzt quasi an unserer kognitiven Grenze, was wir noch erfassen, was wir noch erforschen können. Es ist irgendwie so ein bisschen ein trauriges Bild, aber es gibt einem so einen Eindruck, wie einschneidend diese Entwicklung eben ist.
Du sagst gerade 2 Jahre, ne?
Ja, genau.
2 Jahre ist morgen, ne? Sozusagen.
Also das absolut.
Ja, gerade da vielleicht auch meine nächste Frage, das Thema Werte in dem Zusammenhang. Ist es wichtig, dass man eine gewisse Haltung hat, gewisse Werte verfolgt im Umgang mit der künstlichen Intelligenz? Oder sagst du ja, mehr ist gleich mehr, gib ihm, so nach dem Motto?
Um Gottes Willen, nein. gern ich mit Tools arbeite, die mir Spaß machen, die mich nach vorne bringen, desto mehr sehe ich natürlich auch die Gefahr, die ethischen Bedenken. Wir kennen es alle, die Modelle sind biased, die sind manipulierbar, die sind falsch auch oft in der Ausgabe und wir werden als Gesellschaft immer unkritischer. Und da steckt eine Riesengefahr drin, dass wir glauben, das, was aus der KI rauskommt, das ist die ultimative Wahrheit. Ist es nicht, das ist aber nur eine wirklich von, das ist wahrscheinlich noch die geringste Gefahr. Ne, wenn wir dann weitergehen, Thema Deepfakes, Thema, dass du Trainingsdaten injizierst, manipulierst. Das sind alles Themen, die sind so groß, dass man auf der einen Seite natürlich gewahr ist, aber auf der anderen Seite kann man sich noch gar nicht vorstellen, aber was sind dann die Ausprägungen davon? Wie merke ich das dann?
Ja, das zu erkennen, ne? Also.
Genau, und auch, klar, wir erkennen bis jetzt noch einigermaßen, da ist aber generierter Inhalt dabei, das ist aber kein echter Mensch. In 2-3 Jahren wissen wir es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und klar, andere Generationen, die auch älter sind, die sind da natürlich noch weiter weg.
Und die haben es ja jetzt schon teilweise nicht
mehr. Genau.
Was
genau.
Echt oder was unecht ist.
Und ich mache mir da wirklich Sorgen, ne? Wenn man das alles so multiplizieren kann. Du kannst ja intelligente Assistenten, Agenten, wie auch immer man das nennen will, du kannst die millionenfach multiplizieren und dann lass die millionenfach mal überall anrufen und da wird es sehr viele Fragen geben und ich hoffe, wir können da ein bisschen mehr Gas geben, was die Gesetzgebung angeht, damit wir dem ja irgendwie gerecht werden.
Ja. Das Ganze handeln können und es sich nicht verselbstständigt letztendlich.
Ja.
Okay. Ja, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema natürlich auch darüber zu diskutieren, weil es gibt halt eben die vielen Vorteile, aber es gibt halt eben auch ganz, ganz viele, ja, ich will nicht sagen Nachteile, aber Gefahren, die diese Entwicklung natürlich mit sich bringt. Ne? Lass uns aber mal ein bisschen weg von diesen Gefahren hin zu den Nutzen. Es löst sich gerade was und den Vorteilen kommen, was die KI letztendlich für uns in unserem Alltag als Agentur und natürlich aber auch im Umgang mit dem Kunden, im Operativen mit sich bringt. Wenn man sich jetzt mal diese Landschaft anguckt da draußen von den verschiedensten Tools, die es gibt. Ja, also ich sag mal, die meisten kennen natürlich ChatGPT, das ist letztendlich das, was ja auch in der Gesellschaft am meisten gehypt wird. Jetzt ist aber ChatGPT natürlich nicht alles, sondern es gibt ja für mittlerweile jeden Case irgendeine andere Art von künstlicher Intelligenz, ein anderes Tool. Wie findest du eigentlich die richtigen Tools? Und vor allem die Tools, die wirklich was bringen. Weil ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Anbieter und Software und Tools, die einfach Grütze sind.
Ja, genau, gibt es. Ich glaube, dazu muss man verstehen, dass sehr, sehr viele Tools sind nichts anderes als ChatGPT-Wrapper. Also die bedienen sich einfach nur dem Modell von beispielsweise ChatGPT, nutzen das, bauen da ein schönes User-Interface drauf und sagen, wir sind das Tool XY. Ist im Übrigen sehr einfach, habe ich letzte Woche gebaut.
Okay.
Kann ich dir später mal zeigen. Sehr interessant.
Also eine eigene KI sozusagen.
Ja, also eine eigene App, die sich einem KI-Modell bedient. Das ist nicht mehr die Frage irgendwann, welches Tool benutze ich, sondern es ist eher die Frage, schaffe ich es, ein Agent aufzubauen, oder man spricht, glaube ich, von MCR mittlerweile, aber frag mich jetzt nicht, was das heißt. Es geht um dieses System, das sich dann automatisch den unterschiedlichen Modellen bedient. Mhm. Das eine Modell ist super für Bildgenerierung, das andere ist eben super, Text-to-Speech. Und da gibt es eben Ja, sehr, sehr viele Modelle und die sind auch alle sehr, sehr gut. Also ich finde diese Diskussion, ah, soll ich jetzt ChatGPT oder soll ich jetzt doch lieber hier DeepSeek oder sonst irgendwas? Es spielt erstmal keine Rolle. Es geht um dein Problem. Und die, die es begreifen, ein Problemlösungssystem zu implementieren, die werden weiter sein als die, die jetzt noch die Frage stellen, will ich die Insellösung A oder will ich die Insellösung B?
Also es geht letztendlich um das Nutzerinterface letztendlich, was draufgesetzt wird. Wie kann ich verschiedene Problemstellungen in einem System lösen?
Ja, genau. Darum geht's. Also es geht darum, dass verschiedene Assistenten miteinander kommunizieren. Das kriegst du dann gar nicht mit. Also dich interessiert ja im Prinzip nur der Output. Wenn du jetzt wenn du jetzt einfach einen ChatGPT-Chat aufmachst, da versuchst dein Problem zu lösen, dann kann das sein, dass das Problem so komplex ist, weil es zu viel Kontext hat, dass ChatGPT da an seine Grenzen kommt. Wenn du jetzt aber so ein MCR hast, dann kann sich das unterschiedlicher Modelle bedienen, es kann unterschiedliche Assistenten einsetzen und das macht es eben möglich, dass quasi in iterativer Weise dann dein Output verbessert wird.
Ja, Thema Output, wie ist das? Ähnlich wie bei irgendwelchen ERP-Systemen oder anderen Systemen, Shit in, Shit out. Wie ist das?
Ja, es ist ganz gut gesagt, ne? Man hört ja oftmals auch links und rechts, ach, ist nicht so gut, ich habe das letztens probiert, war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ein super Punkt, den du ansprichst, weil es geht wirklich darum, wie gut kannst du dein Problem verbalisieren? Wie gut kannst du es in unseren Worten, in unserer Sprache ausdrücken? Und ein Problem kann man oftmals in einem Satz benennen, aber damit ist es noch nicht definiert. Also ein Problem zu definieren, dafür braucht es eine Zerstückelung, ne? Also dass du wirklich mehrere Teilkomponenten dann aufgliederst. Und ich habe, klar, man könnte jetzt viele Prompt-Techniken durchgehen, ist aber langweilig, kann man sich alles im Netz auch anschauen. Ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, okay, es gibt Probleme, die sind auf so einer X-Achse, die musst du zerstückeln. Das heißt, wenn du möchtest jetzt einen Finanzbericht erstellen, ne, dann zerstückelst du das erstmal, indem du sagst, okay, Finanzbericht hat unterschiedliche Komponenten, da brauche ich unterschiedliche Experten. Und so machst du aus dieser Grundaufgabe ganz viele kleine und löst sie dann quasi hintereinander. Bei einem, ich sag mal, mehr bei einem intuitiveren Problem, wo wir auch sehr stark involviert sind, weil wir Marketing machen, bei Kreativität gibt es kein richtig und kein falsch, da geht es um Emotionalität. Da kann man es auf einer Y-Achse betrachten. Das heißt, du hast ein Problem, das heißt dann sowas wie, ich brauche einen richtig griffigen Slogan für eine Kampagne. Dann kannst du dich ja fragen, okay, was ist denn jetzt ein griffiger Slogan? Ein griffiger Slogan, da hat es mit dem Stil der Sprache zu tun, Tonalität, mit emotionaler Sprache. So, okay, wie erreichen wir emotionale Sprache? Ja, wir müssen uns zum einen die Zielgruppe anschauen und wir müssen zum anderen anschauen, was erzeugt Emotionalität? Und dann kommst du ganz schnell auf so eine neuropsychologische Ebene und merkst dann, aha, es gibt quasi in Menschen Trigger, wenn ich die treffe, dann führt das eben zu diesem Stimuli und das bleibt dann letztendlich als Werbeslogan beim Endkonsumenten hängen. Das heißt, man kann so weit gehen, dass man erstmal sagt, okay, finde die Stimuli, die Trigger und dann arbeitet man sich quasi wieder nach unten.
Also sind wir ja schon genau da, von dem, was ich ja gerade auch gesagt habe, Shit in, Shit out. Der Prompt ist letztendlich entscheidend. Das heißt also, nicht nur formuliere ich den Prompt jetzt irgendwie so, dass er schön klingt, sondern da sind wir ja doch wieder bei dem Thema, wie gut kennt sich derjenige aus, der vor der Maschine
sitzt, ne, in Bezug auf dessen, was als Output generiert wird. Das heißt also, wenn wir jetzt als Marketer, sage ich jetzt mal, Ergebnisse von der KI geliefert haben wollen, was im medizinischen Bereich jetzt beispielsweise ist, also ganz klar offensichtlich ein Bereich, in dem wir jetzt nicht so Firmen sind, dann kriegen wir das ja wahrscheinlich gar nicht so gut hin, diesen Prompt auf einer professionellen Ebene zu formulieren, als wenn wir jetzt, sag ich jetzt mal, einen Slogan entwickeln wollen. Warum? Weil wir die fachlichen Parameter dahinter verstehen. Was macht denn ein guter Slogan aus?
Ja, trotzdem gibt es einen kleinen Trick.
Ja.
Du kannst dir ja vorstellen, mit ChatGPT beispielsweise hast du jetzt die Möglichkeit, mit jedem Experten der Welt ein Gespräch zu führen. Ne? Und was würdest du in der realen Welt machen, wenn du jetzt so ein medizinisches Problem hättest?
Mit dem Mediziner sprechen vermutlich.
Genau. Und dann wäre das vielleicht der erste Anlaufpunkt, der dir dann sagen würde, da musst du mal vielleicht in dem und dem Bereich näher nachschauen. Und dann sagst du, aha, okay, jetzt sind wir irgendwie beim Kardiologen gelandet. Kardiologie, dann suchst du dir da deine Experten und so kannst du dich dem zumindest mal annähern, dass du dann am Ende vielleicht sogar das Problem verstehst, ob du es lösen kannst. Da setze ich mal ein Fragezeichen hin, weil wir machen am Ende Marketing und operieren Gott sei Dank nicht am offenen Herzen.
Ja, aber wenn du das jetzt mal auf das Marketing-Thema nochmal zurück auf den Slogan beziehst, dann ist es ja so, dass du ja die KI fragen kannst, was macht denn ein guter Slogan eigentlich aus? So, dann sagt die KI dir letztendlich ja genau diese Parameter. Und dann kann ich es ja in den Prompt letztendlich hinein integrieren.
Genau, darum geht
es. Oder versetzt dich in die Lage, du bist der und der und schreibst jetzt für die Zielgruppe ABC. Ne? Also,
absolut. Glaub, also du sprichst ja auch gerade diesen Perspective Shift an. Und das machen wir ja in unserer kreativen Arbeit sowieso. Wenn wir jetzt ein kreatives Brainstorming machen, dann versetzen wir uns ja auch in unterschiedliche Charakter, um quasi kreativ zu sein. Und je kreativer man auch mit der KI spricht, desto kreativer wird dann auch der Output. Aber du kannst natürlich beliebig weit nach oben gehen.
Ja, wenn wir beim Thema Prompting sind, kannst du, keine Ahnung, drei wichtige Tipps sagen, auf die es auf jeden Fall ankommt. Jetzt nochmal so zusammenfassen. Also wir haben jetzt viel über dieses Thema Prompt gesprochen, aber so ganz konkret für die Zuhörer und Zuschauer, das sind die drei wichtigsten Hebel, die musst du berücksichtigen, um einen guten Prompt zu formulieren. Kann man das sagen?
Ja, also ja, klar, kann man sagen. Also das Wichtigste ist erstmal, ist es ein Problem, wo du eine KI brauchst? Wäre mein Ansatz. Weil oftmals overengineert man dann den Prompt so, sitzt dann da eine Stunde dran und hat hinterher dann irgendwie so den Gedanken, ey, ganz ehrlich, hätte ich mal selber meine Rübe angestrengt, dann hätte ich das wahrscheinlich in einer halben Stunde hinbekommen. So, aber davon abgesehen, Kontext wird immer wichtiger. Bedeutet, eine KI wacht immer neu auf, wenn du einen neuen Chat startest. Das heißt, sie weiß nicht, was du vorher getan hast. Also es ändert sich gerade, weil die jetzt gerade da so Memories und so weiter implementieren. Aber grundsätzlich wacht da erstmal ein Genie auf. Und du musst dem so gut wie möglich erklären, warum du überhaupt dieses Problem hast. Also wenn wir jetzt bei dem Claim bleiben, dann musst du sagen, ja, ich habe hier einen Kunden und der ist ist ein kleines mittelständisches Unternehmen im Elektrotechnikbereich. Dann kriegt die KI natürlich ein viel besseres Gefühl dafür, auf welche Parameter sie dann achten muss. Und dieser Kontext, der kann ganz beliebig eingefügt werden, kann als Dateianhang mitgehen, kann in dem Prompt schon drinstehen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das würde ich sagen, ist der, ja, wie man es jetzt nimmt, der erste oder zweite
Punkt. Also Kontext.
Genau, dann, wenn ich jetzt von ChatGPT spreche, dann auch die Wahl des richtigen Modells tatsächlich. Es gibt die Modelle, die das Reasoning haben. Das heißt, die sind in der Lage, selbst zu reflektieren, bevor sie die Antwort geben. Das ist bei manchen Modellen nicht so. Da kriegst du eben den ersten Gedankenstrom Wenn du ein komplexes Problem hast, wenn du Research machen willst, wenn du irgendwas verstehen willst, dann nimm ein Reasoning-Modell. Wenn du ein triviales Problem hast, ein, sag mal, Problem, das einfach langweilig ist, selber zu machen, ne? Sei es irgendwelche Texte zu schreiben, die jetzt nicht besonders einzigartig sein.
Schreib mir eine E-Mail für dich, den Last sozusagen.
Mhm. Genau, dann nimm quasi das 4.0, 4.1. Mhm. Frag mich nicht, die ändern es alle paar Wochen. Aber dann nehme ich auf keinen Fall das Reasoning-Modell. Und dann vielleicht noch der dritte Tipp. Sei nicht frustriert, wenn die erste Antwort schlecht ist. Die erste Antwort ist meistens schlecht. Geh dann hin, pack deinen Prompt nochmal an, regeneriere deine Antworten, probier unterschiedliche Modelle aus, denn am Ende bist du derjenige, der das Problem nicht richtig benannt hat, weil eben wie du sagst, ne, Garbage in, Garbage out. Mhm. Die KI ist immer nur so gut, ja, wie du den Prompt oder wie du das Problem definieren konntest.
Okay, jetzt hast du natürlich von verschiedenen Modellen gesprochen. Jetzt gibt es ja ganz viele, gerade bei ChatGPT, die ja nicht die bezahlte Version haben, sondern die freie Version. Würdest du sagen, also jeder, der ernsthaft mit KI irgendwie arbeiten möchte, der muss das bezahlte Modell haben? Oder sagst du, ja, ist eigentlich teilweise gar nicht nötig?
Ich sag mal so, ich muss dazu sagen, ich arbeite jetzt seit über 2 Jahren mit der Enterprise-Version und kenne die freien Modelle gar nicht mehr so gut. Was ich aber immer wieder höre, ist, dass ja die Modelle, die erstmal für die bezahlten User freigegeben werden, der dann später auch für die freien User kommen. Also ich glaube, es ist einfach nur, warte noch ein bisschen ab, dann kriegst du auch das Modell und die bezahlten User kriegen dann halt eben wieder das Bessere. Also sie sind einfach nur schneller. Ein Stück weit, genau, mhm. Genau.
Wie setzt du KI denn bei euch jetzt konkret bei Projekten ein? Also für welche Fälle, für welche Cases nutzt du KI schon sehr, sehr stark und bei welchen Fällen oder Cases sagst du so, ja, nee, da geht's noch nicht so ganz so gut?
Ich glaube, das Wichtigste ist das Thema Konzeption. Du kannst sehr schnell erste Entwürfe präsentieren. Das Thema Moodboards, das Thema Templates präsentieren oder Wireframes, was weiß ich. Da bist du so schnell mittlerweile jetzt mit der KI, auch was schon Textvorschläge angeht. Man hat sehr, sehr schnell dem Kunden was gezeigt, ne? Und jetzt geht's dann aber um dieses Thema, es ist aber nicht irgendein Kunde, es ist mein Kunde und der hat eine bestimmte Markenstimme, der hat ja auch ein Image nach außen zu tragen. Und jetzt geht's eben darum, aus diesem generalisierten Entwurf etwas Uniques zu machen. Und da kann die KI nur bedingt helfen, weil ich glaube, wenn es eine Marke gut macht, dann ist es wirklich so unique, dass sie dann schon ihr eigenes Modell selbst implementieren müssten, trainieren müssten, um dahin zu kommen.
Ja. Es geht ja auch letztendlich darum, nicht irgendwie diese, ja, ich würde es jetzt mal sagen, oder so nennen, kreative Seele zu verlieren. Mhm. Ja? Und es geht ja darum, dass die KI an sich ja auf ja schon dagewesene Inhalte zurückgreift. Und was wir ja wollen, gerade im Marketing, in der Kreativität, ist es ja, wir wollen ja noch nicht dagewesene Dinge kreieren und Ideen generieren. Und diese Seele der eigenen Marke, gerade wenn wir für Kunden arbeiten, sagen wir sind eine Markenagentur, wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf Marke, wollen wir natürlich das, was wir definieren, auch nachher in der Umsetzung spüren. Und jetzt ist es ja so, man kann ja dieses Markenselbstverständnis ja auch der KI antrainieren. Du hast ja gerade gesagt, man muss die KI halt dementsprechend anlernen. Ist das denn schon so, dass das richtig gut funktioniert?
Ich würde unterscheiden zwischen einer Bildsprache und Werten. Ich glaube, man kriegt einen bestimmten Look and Feel, kriegst du ganz gut trainiert. Dennoch, du hast keine echten Menschen da drauf. Du hast keine echten Testimonials, die für diese Marke auch einstehen. Ne? Und da, finde ich, leidet die Marke schon drunter. Das würde ich als Unternehmen auch niemals machen, beziehungsweise ich würde es nicht empfehlen, dass man bei solchen Inhalten, wo es wirklich darum geht, wer sind wir als Unternehmen, und dann setzt du einen KI-Avatar dahin und der macht das Video.
Schwierig.
Ja, schwierig, ja.
Ja, das ist auch genau die Aussage, die letztendlich ja auch wichtig ist, dass wir da auch eine klare Haltung für unsere Zunft irgendwie ja auch kommunizieren. Ja, du kannst nicht eine gute Agentur durch KI ersetzen, sondern, also ich sehe es zumindest so, dass die KI ein super Tool ist, um zu ergänzen, und dass man vielleicht auch Dinge schneller umsetzen kann, als man sie vorher umgesetzt hat. Aber so dieses Agency Brain, sage ich jetzt mal, diese Kreativität, die da ist, ich glaube nicht, dass das jetzt und auch nicht in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren komplett stirbt.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe auch noch keine Idee von irgendeinem Modell generiert bekommen, wo ich wirklich so dachte, genial, du hast mich gerade richtig umgehauen. Und das hast du, wenn du rausgehst, wenn du Werbung erfährst, dann hast du diese Momente. So, wo wirklich um drei Ecken gedacht wird und denkst dir so, genau.
Absolut.
Und da ist die KI, Gott sei Dank, ne? Ist sie noch nicht. Ob sie da hinkommen wird, weiß ich nicht. Aber das Schöne ist, dass es ja auch immer mit so Eigenarten spielt, wie wir Menschen sind. Auch so popkulturelle Sachen. Ne? Dann wird wieder irgendwie ein Zitat, das gerade super aktuell ist, aufgegriffen und so. Um das geht es, um diesen Moment zu ergreifen und daraus was Geniales zu machen.
Ich sag mal, jetzt gerade in aller Munde Ghibli-Visuals.
Ja.
Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
Super originell. Nein, es hat natürlich seine Berechtigung. Es ist ein Trend. Trends haben wir schon oft gesehen, was man davon als Kreativer sich denkt. Ich denke mir so, macht einfach.
Lohnt sich nicht drüber zu diskutieren, so?
Ja, ich meine, es passiert ja immer das Gleiche. Ne? Du siehst dann den Content. Dann gibt es die Leute, die sich über den Content echauffieren. Dann gibt es die Leute, die sich über die Leute echauffieren, die sich über die Ghiblis echauffieren. Also es ist ja immer so ein Wechselspiel. Es kommt drauf an, ob es eben, wenn du jetzt eine Marke bist, passt es zu dir, da mitzumachen, oder passt es eben nicht, ne? Unsere Trends gehen ja auch super schnell.
Ja, man muss ja auch nicht jeden Trend mitschwimmen, beziehungsweise auf jeden Trend aufspringen.
Ja.
Hast auch gerade gesagt, es kommt, glaube ich, drauf an, passt es zur Marke und ist es authentisch, ne? Also entspricht es meiner Wertestruktur, und nicht einfach, weil alle machen, mache ich es jetzt halt auch, ne?
Ja.
Deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Ja, wir hatten jetzt ganz, ganz viel über Nutzen und Vorteile gesprochen. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne so ein bisschen auf die Grenzen von KI und auch ein bisschen auf die Gefahren von KI eingehen. Glaubst du, dass die KI den Menschen irgendwann komplett ersetzt? Also wie man es auch in Filmen teilweise ja schon sieht?
Klares Nein, weil ich glaube, wir sind als Menschen, wir haben unser kognitives Zentrum im Hirn, da sind wir jetzt einfach am Endlevel. Vielleicht muss man das akzeptieren. Man hat früher ja diesen kognitiven Bereich, den hat man gar nicht so gebraucht. Man musste nicht so super genial sein und alles neu erfinden. Es hat zum Überleben auch was anderes gereicht. Und was ich glaube, ist, dass wir Menschen vor allem darin stark sind, in dem Zentrum, das gerade so scheint es mir auch so verkümmert. Es ist dieses Sensitive, ne? Dass wir in einen Raum kommen und wir spüren da irgendeine Energie oder wir nehmen was wahr. Auch so dieses Zwischenmenschliche, diese zwischenmenschliche Kommunikation, nicht nur was wir zueinander sagen, sondern auch wie wir ja miteinander umgehen. Das sind solche Dinge, die sind hochkomplex, die finden in einem anderen Zentrum im Gehirn statt und das glaube ich nicht, dass die KI das simulieren kann.
Okay. Wie sieht es in den nächsten 5 Jahren aus? Was passiert?
Ja, was passiert? Das ist jetzt.
Du musst diese Frage so ein bisschen provokant stellen, ne? So nach dem Motto, was passiert in 5 Jahren? Ich habe ein Buch gelesen von Sven Gaborjanski. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein ganz, ganz berühmter Zukunftsforscher, der damals das Buch 2020 geschrieben hat. Ich habe das gelesen, knapp um 2000 rum. Ja? Und alles, was da beschrieben wurde, habe ich als Science Fiction abgetan.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt das Buch 2020 mal wieder herholt und liest, sind 95% aller Dinge, die da drin stehen, einfach wahr. Ich habe letzte Woche das Buch 2030 gekauft von ihm. Ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber ich bin sehr gespannt, was uns dann erwartet. Und wir haben ja vorhin gesagt, das Ganze geht exponentiell. Ja, wo sind wir in 5 Jahren?
Also vielleicht nur als Podcast-Hörer würde ich jetzt gerne wissen wollen, was die 5% waren, die nicht wahr geworden sind. Kannst du dich daran erinnern?
Sonst ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Buch auf jeden Fall das Thema autonomes Fahren schon etwas vorangeschrittener dargestellt wurde, als es jetzt tatsächlich 2020 eingetreten ist. Na, aber auch da mittlerweile, es wird ja immer mehr. Ne? Also ich würde mal sagen, gib ihm noch 5 Jahre, dann ist das autonome Fahren wahrscheinlich nochmal ein ganz schönes Stück weiter. Und ja, wer weiß, was da passiert. Also
ich versuche es mal einfach in unserer nicht so übergreifend und gesellschaftlich zu beantworten, sondern dass wir vielleicht auch in der Branche bleiben. Im Marketing glaube ich, dass wir einen Rollenwechsel erleben. Es geht nicht mehr darum, dass wir die operative Instanz sind, sondern wir sind eigentlich mehr die Lenker der operativen Instanz, eben als ja Prompt-Ingenieure, wie man es jetzt auch immer mal nennen mag, versuchen wir die KIs eben so einzusetzen, dass wir am Ende einen kreativen Output haben. Also wir werden mehr zum Problembeschreiber, Problemanalysierer. Aber was jetzt den Werbemarkt betrifft, da kann man ja auch mal eine Prognose stellen, was passiert denn, wenn diese Ausgabe gar nicht mehr so willkürlich erscheint, wenn da bewusst Trainingsdaten von irgendwelchen werbetreibenden Unternehmen reingebracht werden, ne? Dann hat man auf einmal, wenn man jetzt irgendwie brauchst du einen neuen Koffer und dann kriegst du da ein paar Markenvorschläge. Mhm. Oh Wunder, kriegst du da dann auf Platz 1 den und den Koffer angezeigt. Ist die Frage, ne? Ob diese Modelle dann auch Werbemarkt werden. Das kann man mal im Auge behalten.
Thema Suchmaschine, ne?
Ja.
Also es ist ja letztendlich ja heute schon so, dass es ja eine Art von ChatGPT-SEO gibt. Na, also das, was letztendlich vorher in Google eingegeben wurde, wird heute schon teilweise in ChatGPT eingegeben. Also bewusste Fragestellung, nennen wir eine Werbeagentur in Köln.
Mhm.
Na, und ja, was ist denn jetzt das, was letztendlich ausgespielt wird? Es ist das, was wirklich tatsächlich am relevantesten ist, wahrscheinlich, und in der Vergangenheit am präsentesten im Rahmen der Reputation kommuniziert wurde.
Genau, ja, das, was am meisten in die Trainingsdaten eingeflossen ist, ist das Wort, das nach Agentur kommt. Es geht ja immer um diese Wahrscheinlichkeiten. Klar, wenn dann da Jung von Matt oder was weiß ich was wäre, dann die höchste Prozentzahl, ich sage es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht, hat, dann ist es more likely die Agentur, die dann empfohlen wird.
Mhm. Ja. Wird die KI in dem Fall Google ersetzen? Also Google, die klassische Suchmaschine?
Ja, vielleicht ersetzt Google sich auch selbst. Google fängt jetzt auch damit an,
Perplexity, oder?
Gemini.
Ah, Gemini, genau.
Ja, Perplexity ist nochmal, können wir jetzt auch drüber reden, aber lassen wir bei Gemini bleiben. Genau, die versuchen jetzt auch, das zu integrieren eben, haben aber damit auch eben den Nachteil, dass sie ja irgendwie ihr Erlösmodell substituieren. Ist natürlich nicht das Einzige, aber sie leben ja von Google Ads und da ist eben dieser schmale Grat. Also, was kriegt der Kunde jetzt da noch angezeigt? Wenn Google Gemini auf die Kunden loslässt, dann bin ich der Meinung, wird es irgendwann auch an Werbeplatzierungen nicht mehr vorbeigehen.
Alles, was monetarisiert werden kann, wird monetarisiert.
Ja.
Also früher oder später zumindest.
Ja, und Google ist gerade ja heftig unter Druck. Also die Zahlen, die jetzt rüberwandern zu Perplexity, zu ChatGPT und so weiter, das ist für Google gerade wirklich ein Wendepunkt.
Ja, also ich sag mal, wir haben gerade darüber gesprochen, auch was passiert mit den Jobs, ne? Gerade bei uns jetzt im Agenturalltag. Ich hatte mit dem Geschäftsführer vom Goldenen Hirschen drüber gesprochen, der meinte, und ich finde das eigentlich ziemlich treffend, dass die klassischen Werkbanktätigkeiten werden ersetzt. Ja, was meint er damit? Die klassischen Werkbanktätigkeiten, der klassische Umsetzer, ne? Also sprich derjenige, der vielleicht den Blogartikel schreibt, der vielleicht noch die Präsentation grafisch anpasst oder erstellt. Ich glaube, diese einfachen, rudimentären, generischen Tätigkeiten, die wird es so als Job nicht mehr geben. Also ich stimme ihm dazu 100% zu. Ich weiß nicht, wie du da siehst, kannst du auch gleich ja was zu sagen. Das Thema Prompt Engineering ist, glaube ich, man braucht oder man muss die KI wie eine Art Mitarbeiter sehen. Und da gibt es ja auch Teamleads, Führungskräfte etc. Und es gibt halt auch da eine Führungskraft, die halt die KI wie einen Mitarbeiter nutzen kann und sollte. Also sag du ruhig was dazu, wie du das siehst.
Genau, nicht nur ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, je nachdem, ob man bei einer KI jetzt auch geschlechtlich unterscheidet. Du hast ja unzählige Mitarbeiter dann, ne, die du für unterschiedliche Aufgaben einsetzen kannst. Ich stimme dir da auch zu und hoffe, dass sich die Copywriter-Szene jetzt nicht auf dich stürzt, ne? Weil wenn du die fragst, dann ist es schon noch so. Nein, ich habe meinen eigenen Schreibstil und ich kann genau pointiert dir diese Texte liefern.
Ja.
Ich sehe es auch sehr kritisch.
Dann ist das jetzt noch so? Aber ist es in 5 Jahren so?
Ja.
Wahrscheinlich nicht mehr. Ne?
Aber die können doch trotzdem ihre Skills. Die wissen ja alles drüber, wie man einen geilen Text schreibt. Dann packt das in den Prompt und erklärt der KI so gut wie möglich, wie man es macht. Aber hab nicht die Einstellung, ich bin der geilste Copywriter der Welt, an mir kommt keine KI vorbei.
Survival of the fittest, Charles Darwin. Nur wer sich den wandelnden Umweltbedingungen anpasst, wird überleben. Und zwar sind es die Flexibelsten, die sich am flexibelsten anpassen können und nicht die Besten und nicht die Stärksten. Ne?
Mhm.
Und ich denke, so ist es auch im Kontext der künstlichen Intelligenz. Möchtest du noch unseren Zuschauern und Zuhörern nochmal rundum die wichtigsten Dinge mitgeben, die sie auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen sollen?
Ja, vielleicht einfach ein Appell, es soll jetzt nicht zu beschwichtigend klingen, aber die Aversion gegen diesen Wandel halte ich für gefährlich. Ich verstehe es total, dass es alles Angst macht. Bei Angst ist aber eines kein guter Ratgeber, das ist, sich wegzubücken und warten, bis es alles vorbei ist. Es wird nicht vorbeigehen. Und deshalb lieber sich öffnen und Die digitale Welt macht es einem da sehr einfach. Die Tools sind super intuitiv zu bedienen und einfach mal ausprobieren. Einfach mal in verschiedene Rollen schlüpfen. Das ist vielleicht so dieses Ding, ne? Das kann auch Spaß machen. Man kann da jeden Scheiß eingeben und die wird dir immer eine Antwort geben. Das ist, glaube ich, so dieses Tröstende vielleicht auch, ne? Dass die KI jetzt auch selten sagt, kannst du mich mal in Ruhe lassen, ich habe gerade zu tun, sondern die wird immer versuchen zu helfen. Ob gut, ob weniger gut, sei mal dahingestellt, aber es ist zugänglich, es ist für jeden frei verfügbar, es macht Spaß, also nutzt eure Neugier und ja, werft euch da einfach mal rein und dann wird man auch besser mit der Zeit.
Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen, lieber Jan. Ich danke dir recht herzlich für ja, dieses tolle, offene, ehrliche und vor allem ja inspirierende Gespräch. Das ist ein Thema, über das kann man sich Stunden, kann man sich Tage, Wochen unterhalten. Ich glaube, es wird nie langweilig, weil es halt einfach immer wieder was Neues gibt, über das man sich unterhalten kann. Und ja, vielleicht bist du auch irgendwann mal wieder zu Gast bei mir im Podcast und wir unterhalten uns über Dinge, die vielleicht ganz anders sind, wie das, was wir heute sprechen, weil sich das alles einfach so schnell entwickelt. Und ja, für euch, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr zum Thema Branding, zum Thema Marke, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Channel abonniert auf den gängigsten Plattformen und wieder dabei seid, wenn es heißt, ja, The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Thomas. Ciao.
Und eine 5-Sterne-Bewertung von KI generieren lassen.